Einen schönen guten Morgen nochmal hier von dieser Stelle. Wir sind im Korintherbrief, 7. Kapitel. Und Dave hat das letzte Mal bis 16 gepredigt. Und ich werde jetzt 17 bis 40 das Kapitel bis zum Ende durchgehen. Ich lese einfach mal vor. 1. Korinther 7, Abvers 17. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jedem Einzelnen berufen hat, so wandle er. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er nicht, sie rückgängig zu machen. Ist jemand in unbeschnittenem Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts. Wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei sein kannst, so benutze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Sklaven der Menschen. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Ich gebe aber das Urteil ab, als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt sich für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstands willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig dem Herrn dienen könnt. Wenn aber jemand meint, er handelt unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, und wenn es dann sein muss, der tue, was er will. Er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln, und nach seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, wer heiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Glückseliger aber ist, nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Ich danke dir, Herr, für dein Wort und ich danke dir, dass dein Wort Wahrheit ist und dass dein Wort, dadurch, dass es Wahrheit ist, die einzige Richtschnur ist, die überhaupt gilt. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Ich danke dir, dass der Heilige Geist in uns ist und ich bitte dich, dass wir dein Wort auch annehmen können. Als dein Wort, als deine Richtschnur, als deine Gebote, als das, was uns wirklich hilft. Bitte schenk Gnade, dass dein Wort jetzt in unseren Herzen das bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. Danke, Jesus. So, ich fange einfach mal an. Verse 17 bis 20. Doch wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Ist jemand nach erfolgter Beschneidung berufen worden, so suche er nicht, sie rückgängig zu machen. ist jemand in unbeschnittenem Zustand berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist auch nichts, wohl aber Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Wir sind jeder ein Individuum, jeder ein eigener Charakter, jeder mit eigenen Vorlieben, jeder mit einer eigenen Geschichte, Vergangenheit. Und Gott wollte das so, sonst hätte er den Menschen alle gleich gemacht. Er hat uns diese Charaktere gegeben, er hat uns diese Unterschiede gegeben, er hat uns Freiheit gelassen, uns entwickeln zu können. Leider entwickelt sich der Mensch ohne Gott, aber fehl. Was aber nicht heißt, dass... Und so kommen wir aus unterschiedlichsten Richtungen, begegnen irgendwann mal Gott, schenken ihm unser Leben, nehmen die Vergebung an und bekommen ein neues Leben. Individuell, wie wir sind. Jeder begegnet Gott anders. Für jeden hat diese Begegnung andere Konsequenzen. Und es ist gut so. Aber wir Christen, wir haben ruckzuck irgendwelche Vorstellungen, wie ein Christ zu sein hat. Aufgrund unserer Erfahrung, wie wir es erlebt haben, aufgrund den Gepflogenheiten in der Gemeinschaft, in der wir Jesus begegnet sind. Egal warum. Und wir haben dann ganz unterschiedliche Bilder im Kopf, wie jemand, der Jesus nachfolgt, auszusehen hat und wie er sich zu verhalten hat. Es fängt an, dass es in vielen Gruppen ist es unheimlich wichtig, wie man sich kleidet. Also bei Frauen müssen die Beinkleider müssen eine bestimmte Länge haben, in Zentimeter, genau definiert. Anders geht nicht. Das ist christlicher Standard. Männer dürfen keine Frauenkleider tragen. Das ist Standard. Ja, was sind denn Frauenkleider? Damals hatten sie alle Kutten an. Komm mal heute mit der Kutte in so eine Gemeinde, dann schauen sie dich auch komisch an. Aber wir haben im Kopf irgendwelche Vorschriften, wie es denn sein muss. In manchen Gemeinschaften müssen Frauen lange Röcke tragen. Am besten, damit man keinen Staubsauger mehr braucht, gleich über den Boden ziehen. Haare. Frauen müssen lange Haare haben. Männer dürfen keine langen Haare haben. Bei wie viel Zentimeter ist denn die Grenze? Was steht denn in der Bibel? Wie viel Zentimeter Haarlänge darf ein Mann haben? Und ab wie viel Zentimeter Haarlänge ist es für eine Frau geziemend? Das haben Menschen sich erfunden, die Längenangabe. Und dass Frauen Halleluja-Spoiler tragen müssen. Wo steht denn das? Also ihr wisst, was ich meine. Zopf. Dutt. Sprache und Wortwahl. Darf ich denn nur noch von meinem Heiland und dem Herrn Jesus reden? Darf ich nicht von meinem Himmelpapa reden? Darf ich nicht einfach von Jesus reden? Muss ich jetzt Kananäisch reden? Und seit wann bist du erlöst? Bist du dem Herrn auch schon begegnet? Kann ich nicht ganz einfach sagen, ey, seit wann bist du dabei? Bist du auch befreit? Hast du das neue Leben? Ich darf sogar Dialekt reden. Ich muss nicht anfangen, eine gesalbte Sprache zu reden, wenn ich über die Erlösung und den Heiland predige. Wo kommt denn das her, dass man so sein muss? Musikgeschmack. Was darf ich denn nur noch hören? Lieder, die mindestens 100 Jahre alt sind? Nur dann sind sie wirklich geistlich und natürlich nur auf bestimmten Instrumenten gespielt. Manche Instrumente gehen gar nicht. Also lange Zeit war das Harmonium das Instrument der Wahl, um Gott zu preisen. Weil nur das Harmonium gesalbt ist. Wisst ihr, wo das Harmonium am meisten verbreitet war vor über 100 Jahren? Saloons und Freudenhäuser. Uiuiuiuiui, und das soll denn die Gemeinde? Und heute ist es plötzlich das Vorbild für fromme Musik. Manche sagen, wie kann man denn mit einer E-Gitarre, wie kann man mit dem Schlagzeug Gott preisen? Also in den Psalmen steht, alles was Krach macht, damit sollte Gott preisen. Hobbys. Du kannst nur noch Hobbys tun, die in bestimmte Schemen passen. Am besten nur noch stricken, musizieren und Bibel studieren. Es sind alles Extrembeispiele. Aber so haben viele ein Bild im Kopf, wie ein Christ sein soll. Wie ein Jünger Jesu aussehen soll. Das war jetzt alles extrem pietistisch, die Vorbilder, die ich da hatte. Aber seid mal ehrlich, wenn ihr irgendjemand daherlaufen seht und jemand sagt, guck mal, der gehört auch dazu. Das kann man nicht vorstellen. So wie der spricht, so wie der sich kleidet, die Hobbys, die der hat, der kann nicht dazugehören. Ja, wo steht denn das? Und das meint Paulus hier, wer unbeschnitten berufen worden ist, der soll unbeschnitten bleiben. Und wer beschnitten berufen ist, der muss es auch nicht rückgängig machen. Das ist okay. Gott sieht doch das Herz an und braucht keine Schablone. Warum wollen wir dann Schablonen über die Leute legen, auf das wir beurteilen können, wer wirklich dabei ist und wer nicht? Und was besonders tragisch ist, viele Missionen, Missionsbewegungen und Missionare haben, wenn sie in anderen Kulturen unterwegs waren, nicht nur Jesus gepredigt und zur Buße und Umkehr aufgefordert, sondern gleichzeitig einen westlichen Lebensstil eingefordert. Wenn ihr euer Leben in Ordnung bringt, dann dürft ihr nicht mehr in Lehmhütten hausen, sondern ihr müsst euch richtige Häuser bauen. Ihr könnt doch nicht mehr diesen Riesenohrmach und dicke Lippen Schmuck tragen und ihr müsst doch vernünftige Kleider anziehen und ihr müsst doch ordentliche Sachen essen. Hey, das ist westliche Kultur. Jesus war Orientale, da war nochmal eine ganz andere Kultur. Wie können wir so vermessen sein, dass wir den Leuten versuchen wollen, unsere Kultur zu bringen? Dazu hat uns Jesus nie berufen. Wir sollen die Freiheit bringen. Die Leute sollen von ihren Sünden umkehren. Die Leute sollen Jesus in ihr Leben aufnehmen und nicht die westliche Kultur, nicht meinen Lebensstil. Und ich denke, da ist viel kaputt gemacht worden, sowohl in der Mission, aber auch in unserem Umfeld. Ich persönlich habe, als ich mich bekehrt habe, das war auf einem Feldweg beim Spazierengehen, bin ich auf die Knie und habe gesagt, Jesus, ich weiß, dass du da bist, ich habe dich jetzt erlebt. Ich weiß, was nach deinen Geboten, Umkehr. Ich weiß, was du willst, Leben nach deinen Geboten. Und ich gebe dir mein Leben und du sollst mein Herr sein. Aber eins sage ich dir, ich werde kein Christ. Weil so wie die werde ich nicht. Und da stehe ich heute noch dazu. Ich bin Jesus, Sklave. Er ist mein Herr. Er sagt mir, was ich bin. Und ich muss mich nicht irgendwelchen Normen anpassen, auf dass ich frei werde oder richtig lebe. Verse 21 bis 23. Bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutze es lieber. Denn der im Herrn berufene Sklave ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Also, wenn ich neues Leben empfange, wenn ich in Christus frei bin, muss ich mich nicht mehr weltlichen Hierarchien unterordnen, weil das so Gott gegeben ist. Aber ich bin frei, in diesen Hierarchien zu leben, weil diese keine Macht mehr über mich haben. Also zu Jesu Zeiten Sklaven und Herren, zu heutigen Zeiten Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Gibt es auch andere Bibelstellen zu mit komischen Arbeitgebern. Es gibt auch durchaus komische Arbeitnehmer. Aber es definiert nicht mehr mein Wesen an welchem Stand ich in der Gesellschaft bin. Ich gehöre zu einer anderen Welt. Hier existiere ich jetzt bloß noch und soll Salz und Licht sein. Darum, wenn ich Gottes Kind bin, Königskind, frei, habe ich kein Problem, dennoch irgendwo Sklave zu sein, Untergebener, Angestellter und zu gehorchen. Ich muss dann nicht unbedingt raus, aber andersrum, für die Sklaven damals, sagt Paulus, wenn es die Möglichkeit gibt, dass du rauskommst aus dem Sklaventum, ja dann geh raus, das ist gut, aber du musst jetzt nicht gucken, dass du da unbedingt rauskommst. Und alle, die wir sind, egal ob ich jetzt Herr, Sklave, Geschäftsführer, Angestellter bin, wir gehören alle Christus und keiner ist wichtiger wie der andere. Wir haben vielleicht verschiedene Positionen, damit alles funktioniert und läuft, aber deshalb sind wir kein Stück wichtiger oder unwichtiger. Und jetzt, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Das ist wieder das, was ich vorher gesagt habe. Wenn ihr in einem bestimmten Kreis unterwegs seid von Christen und dort wird gefordert, gewisse Kleider zu tragen, gewisse Sprache zu reden und ihr passt euch diesem an, dann seid ihr Knechte von Menschen. Dann passt ihr euch diesen Menschen an. Und das sollt ihr nicht. Ihr seid Freie. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss aufpassen, dass ich da nicht in eine Rebellion reinkomme und sage, ich passe mich an gar nichts an, weil ich bin ja frei. Das ist auch falsch, Rebellion. Aber eine Freiheit. Und wenn, als ich die Freiheit hatte, noch einen Zopf zu haben, hatte ich die Freiheit, einen Zopf zu haben. Und wenn mich Hunderte von Christen komisch angeschaut haben, weil ich einen Zopf habe, das war mir relativ wurscht, weil das gut war. Aber es gab einen Tag, da hat Gott gesagt, der Zopf muss ab. Dann kam der Zopf ab. Fertig.
Gut so.
Wir beten nachher. Nein, ich hatte da wirklich auch damit zu kämpfen oder darunter zu leiden, dass ich den Normen nicht entsprochen habe. Auch gibt es Brüder, die das wirklich gern sehen würden, wenn ich mit weißem Hemd und das noch in der Hose predigen würde. Am besten noch einen Zipfel hier dran. Dem habe ich auch nie entsprochen. Gut, ich habe irgendwann mal begonnen, dass ich gesagt habe, ich will niemanden ein Anstoß sein und habe deshalb gewisse Sachen auch abgelegt. Aber das war aus Liebe, um Menschen nicht vor den Kopf zu stoßen, aber nicht, weil ich mich angepasst habe und gedacht habe, dadurch werde ich ein besserer Christ und entspreche dann der Ganzen. Und wenn ich jetzt als Missionar irgendwo hingehe und dort sind die Gepflogenheiten anders, dann passe ich mich diesen Gepflogenheiten an, weil ich ja die Menschen erreichen will. Ich will ja nicht hingehen und provozieren. Aber bitte denkt nicht, ihr seid besonders fromm, wenn ihr euch irgendwelchen frommen Regeln, die nicht aus der Bibel kommen, hingebt. Ganz oben noch mal im Vers 20 steht, es ist wichtig, Gottes Gebote zu halten. Und das ist wirklich, darauf kommt es an. 24 bis 27. Brüder, jeder bleibe vor Gott in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Ich gebe aber ein Urteil ab als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Not willen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Das ist jetzt ein klarer Ratschlag von einem vorbildlichen Apostel. Ein Ratschlag von einem Mann Gottes. Aber ganz deutlich, es gibt keine göttliche Weisung bezüglich der Beziehungsstatus eines Gläubigen. Das Zölibat, das manchen Menschen auferlegt wird, ist nicht von Gott. Dass aber Ehelosigkeit für manche dran ist, das ist durchaus von Gott. Verheiratet zu sein ist nicht zwingend notwendig. Ich war Ältester, da war ich Single, und haben mich Leute gefragt, wie kannst du Ältester sein? Im Timotheusbrief steht, ein Ältester muss Mann einer Frau sein, du kannst kein Ältester sein. Nein, ich sehe das anders. Maximal eine Frau, aber nicht zwingend eine Frau. Ich muss aufpassen, wo Menschen sich anmaßen, Regeln zu machen, die meiner Frömmigkeit dienen sollen, die meine Frömmigkeit beweisen sollen oder was Gott von mir will. Und es gibt für viele fromme Regeln, Bibelstellen, die man heranziehen kann, aber ich muss immer die Bibel im Gesamtzusammenhang sehen. Ich muss immer die ganze Bibel lesen und kennen und dann werden manche von diesen frommen Regeln auch überführt, dass sie nicht göttlich sind als Maßstab für mein Leben. Aber es ist tatsächlich eine Not. Also als ich mich bekehrt habe, war ich Single. Aber ich hätte schon gern eine Partnerin gehabt, eine Ehefrau. Und ich war auch auf der Suche. Aber ich habe mir gesagt, lieber bleibe ich alleine, bevor ich was Falsches finde. Bevor ich was Falsches finde, dann daran gebunden bin. Und einmal war ich am Anbandeln und da war ich zu Besuch bei der Familie meiner, die ich ausersehen hätte als meine Gattin und übernachte dort und schlag morgens, das habe ich ab und zu so gemacht, schlag die Bibel auf und sage, Herr, was hast du mir zu sagen? Und was schlage ich auf? 1. Korinther 7. Und da steht, dass ich alleine bleiben soll, wenn ich alleine bin. Das ist eine denkbar ungünstige Bibelstelle für den Besuch hier. Am nächsten Tag habe ich wieder morgens die Bibel aufgeschlagen und wieder genau dieselbe Bibelstelle. Und ich habe dann geguckt, ob da irgendwo ein Knick in der Seite ist oder ob da ein Haar sich verfangen hat, dass ausgerechnet diese Seite mal aufschlagen muss. War aber nicht so. Irgendwie hat da Gott so zu mir geredet und ja, es wurde auch nicht meine Frau. Und was soll ich sagen? 9 Jahre habe ich gesagt, okay, Herr, ich wünsche mir eine Frau, aber wenn keine da ist, die offensichtlich zu mir passen kann, soll, muss, dann bleibe ich lieber zeitlebens alleine, bevor ich irgendwas mache, was gegen deinen Willen ist. Und was soll ich sagen, nach diesen 9 Jahren, innerhalb von 7 Wochen kennengelernt und geheiratet. Vers 28, wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die er euch gerne ersparen möchte. So, hallo zu Hause und hallo hier alle, die ohne Partner sind und die sich vielleicht sogar nach einem Partner sehnen. Wer unverheiratet ist, kennt den Schmerz von Einsamkeit und Liebeskummer. Den kenne ich auch zu gut. Wer verheiratet ist, kennt Schmerz und Pein von Beziehungsproblemen. Die hast du als Unverheirateter nicht. Und ich sage dir, Liebeskummer kann man ignorieren und er wird vergehen. Beziehungsprobleme darfst du nicht ignorieren und sie werden auch nicht vergehen. Und das ist diese Not, vor der Paulus die Unverheirateten warnt, sagt, in diese Not will ich euch gar nicht bringen. Weil ich kann es bestätigen, heftiger Liebeskummer tut heftig weh, geht richtig tief, aber du kannst es einfach aussitzen. Du fliehst zu Jesus, sagst, ich interessiere mich nicht dafür, bitte schenk mir deinen Frieden und alles ist gut. Wenn ich Probleme habe mit meiner Frau, kann ich nicht sagen, Jesus, ich interessiere mich nicht dafür, schenk mir deinen Frieden und alles wird gut. Das wird nicht gut. Das ist wirklich Not und Pein, die ein Unverheirateter nicht hat. Darum, es ist nicht alles, was man nicht hat, das Bessere. Ich bin froh, dass ich verheiratet bin. Ich bin froh, dass ich Kinder habe. Aber dadurch habe ich Probleme, die ich als Single nicht hatte. mit denen ich mich auseinandersetzen muss, die ich nicht wegignorieren kann. Also Paulus beweist da schon ein bisschen Weisheit. Wahrscheinlich hat er seinem Kollegen Petrus zugeguckt, da wird wahrscheinlich auch nicht immer alles super gewesen sein. Und ich denke mal, er hat auch Seelsorge gemacht bei genügend Verheirateten und weiß darum um die Sorgen derer und kann das relativ nüchtern betrachten und sagt, hey, also nur ideal ist Ehe auch nicht. 29 bis 31. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht, und die kaufen, als besäßen sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ja, was jetzt? Sollen jetzt Verheiratete wieder ihren Ehepartner links liegen lassen? Nein. Es hat was mit Wertigkeit zu tun, mit Wichtigkeit. Wenn dir dein Partner wichtiger wird als Jesus, wenn dir Harmonie in der Partnerschaft wichtiger ist als Harmonie mit Jesus, dann ist die Wertigkeit falsch. Gott muss immer an der ersten Stelle sein. Wenn dein Partner sagt, ich habe die Nase so voll von Gemeinde und Kirche und Frömmigkeit und Hauskreisen und Gottesdiensten und Lobpreis, bitte lass uns doch einfach aufhören mit dem ganzen Müll. Und du sagst, okay, mein Partner, du bist mir wirklich das Wichtigste im Leben. Wir lassen das Ganze jetzt sein. Dann ist die Wertigkeit falsch. Das meint diese Bibelstelle. Wenn ich Geld habe, um mir Sachen zu leisten, schön, leist dir diese Sachen und sei dankbar, aber halte nicht an diesen Sachen fest. Wenn du Hobbys hast, die dir Spaß machen, schön, geh diesen Hobbys nach, hab Spaß. Aber wenn diese Hobbys den ersten Platz einnehmen, dann hast du ein Problem. Nochmal, ich lese nochmal vor. Die, welche Frauen haben, sollen sein, als hätten sie keine. Und die, die weinen, als weinten sie nicht. Die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die, die Welt gebrauchen, als gebrauchten sie nicht. So sollen wir uns verhalten. Unser tägliches Leben darf nicht das Wichtigste sein im Leben. Wichtig ist immer der Blick auf Jesus. Wichtig ist, sein Wort zu kennen, ihm treu zu bleiben, seinen Geboten zu folgen. Denn alles hier, Ehe, Reichtum, Hobbys, all das wird vergehen. Das hat in der Ewigkeit keinen Bestand mehr. Das heißt nicht, dass ich diese Sachen hier nachlässig betreiben soll, vor allem nicht Partnerschaft. Aber es darf nicht die unangefochtene Nummer 1 sein. Das geht nicht. Das muss immer Gott bleiben. Ich meine, ich kann das schon verstehen, wenn man jetzt einen Partner hat, den man wirklich über alles liebt und wirklich viel dafür aufgeben musste, dass einem das so viel wert ist, dass man das nicht mehr verlieren will. Aber es kann nicht sein, dass ich deshalb meine Beziehung mit Gott opfere. Andersrum muss ich aber aufpassen, dass ich für den Partner da bin. Also da muss jeder die eigene Balance finden und vielleicht spricht er auch mit anderen, um zu sagen, was soll ich denn tun? Meine Frau will nicht mehr, dass ich beten gehe. Also ja, wenn du wirklich jeden Tag 7 Stunden beten gehst und deine Frau gar nicht mehr anschaust, dann hat sie recht. Dann solltest du vielleicht da mal die Balance finden. Ich darf von keiner Seite vom Pferd fallen, aber wichtig ist wirklich die Nummer 1 und das ist Jesus, das ist Gott, das ist die Ewigkeit, also die nicht aus dem Blick verlieren. Verse 32 bis 35. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt sich für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber auch zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Paulus bewertet hier nicht Alleinsein gegen in Partnerschaft leben. Das eine ist nicht besser, das andere ist nicht schlechter. Aber es ist eine Tatsache, dass der Unverheiratete viel uneingeschränkter, viel flexibler Gott dienen kann. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich war 9 Jahre Single-Christ. Ich konnte 3 Hauskreise parallel in der Woche haben. Ich konnte 2 bis 3 Gottesdienste am Wochenende besuchen nacheinander. Ich konnte noch Teenie-Kreis machen. Und ich habe ein Beziehungsgeflecht gehabt von Gläubigen, von Umkreis 200 Kilometer. Da war ich überall unterwegs. Das war super. Das war eine geniale Zeit. Und keiner hat mich schräg angeschaut, warum ich jetzt wieder spät heimkomme oder so. Oder warum ich jetzt nicht gestaubsaugt habe oder was weiß ich. Das hat niemand interessiert. Ich konnte für Jesus tun, was ich wollte. Ich musste auf niemand Acht haben. Das war gut, das war schön und ich habe es getan. Wenn du Single bist und sagst, gut, ich muss auf niemand achten, dann kann ich auch wunderbar am Tag 10 Stunden auf dem Sofa liegen. Stimmt auch. Aber du dienst Gott nicht ganz so toll damit. Außer du hast die Zeit exklusiv zum Gebet auf dem Sofa. Dann mag ich mich da nicht einmischen. Aber du hast die Möglichkeit, so flexibel zu sein. Dagegen, wenn du in der Partnerschaft bist, dann musst du tatsächlich dich um deine Familie auch kümmern. Das kostet Zeit. Das kostet Kraft und du bist lang nicht mehr so flexibel. Hat aber andere Vorteile. Ist schön. Aber Gott dienen kannst du als Single ganz, ganz anders. Viel mehr. Und das sagt Paulus hier bloß. Leute, ich erkläre es euch. Als Single könnt ihr und als Verheiratete könnt ihr nicht mehr. Er sagt aber nicht, dass das jetzt schlecht wäre. Es ist einfach bloß eine Tatsache. Aber vielleicht sollten sich, weil ich kenne die Not des Single-Daseins, vielleicht sollten sich die Singles bewusst machen, welches Vorrecht sie dadurch auch haben, vor was sie verschont sind, weil sie keine Rücksicht nehmen müssen, weil sie keine Beziehungsprobleme bewältigen müssen, weil sie frei über ihre Zeit verfügen, so wie es in der Beziehung nie wieder sein kann. Vers 36. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will. Er sündigt nicht, sie mögen heiraten. Gut, ist ein bisschen kompliziert formuliert. Also ist ja nicht so, dass man sagt, okay, also der andere vergeht jetzt dann bald vor Sehnsucht zu mir und ich vergehe auch ein bisschen und naja, bevor wir jetzt beide verwelken, heiraten wir halt, damit wir das abwenden können. So könnte man das lesen. Nein, es ist nichts Schlimmes, wenn ich jetzt heirate. Und es ist gut und ich glaube, Gott freut sich auch. Und wo sollten die Nachkommen herkommen, wenn wir keine Ehepaare mehr hätten? Dann wäre die Generation jünger nach einer Generation ausgestorben gewesen, wenn da keine Nachkommen gewesen wären. Das passiert bloß in der Partnerschaft und in der Ehe. Es ist in Ordnung. Deshalb, Paulus hat kein Problem, wenn Leute verheiratet sind. Aber er sieht auch die Probleme, die sie haben und sagt dann, ihr müsst nicht zwingend. Weil ich kenne das von mir als Single. Überall sind die Paare um mich rum und Familien und du hast dann eine Sehnsucht danach. Aber lass dich nicht lähmen von dieser Sehnsucht, sondern gib's Gott und sag, okay, solange ich alleine bin, habe ich die Zeit, dann mache ich das. Es ist gut so. Verse 37 bis 38. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Und jetzt, hier steht, wer Vollmacht hat, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, nicht weil die Gemeinschaft, in der du lebst, dich zum Zölibat verpflichtet. Nicht, weil die Gemeinschaft, in der du lebst, dich zur Ehe verpflichtet. Was bist du für ein Mann, was bist du für ein Weib, dass du keinen Partner hast? Hallo, wenn dein eigenes Herz dir sagt, es ist gut so, dann ist das gut so. Es passt. Das ist nichts Falsches, nichts Schlechtes. Aber wenn Gott dir einen Partner zur Seite stellt und ihr wollt beide, Halleluja, dann heiratet, super. Aber lasst euch bitte nicht irgendwelchen Menschengebote als Gottesgebote verkaufen. Lasst euch nicht diesen Druck machen. Auch dass ihr, dann sitzt man zu Hause und sieht Liebesfilme und sieht das ganze Theater hin und her, nachher sind sie beide glücklich vereint, ja. Genau das will ich auch. Ja, nee, dann lest doch die Bibel, guckt, wie Paulus Jesus dienen kann und kriegt dann ein warmes Herz und sagt, ja, das will ich auch. Wirklich, ihr seid frei. Ihr seid frei, zu heiraten oder nicht zu heiraten. Ihr seid frei, mit dem, was ihr habt, Gott zu dienen. Und wirklich, ich wäre, bevor ich was falsch gemacht hätte, lieber bis an mein Lebensende Single geblieben. Das habe ich in meinem Herz entschlossen. Da waren natürlich, es gibt viele attraktive Menschen auf dieser Welt, die auch zu mir gepasst hätten, die aber Jesus nicht gefolgt sind. Und das war für mich dann kein Thema. Das geht nicht. Punkt, aus. Kommt aber gleich noch. Vers 39. Eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Doch nur im Herrn. Und da sind wir doch, nur im Herrn. Und das gilt, ob du jetzt eine Witwe bist, ein Witwer oder Junggeselle, nur im Herrn. Alles andere ist ein Krampf hoch 10. Und ich kann mich nicht erinnern, eine Ehe zu kennen, bei der eine gläubig war und der andere ungläubig und sie haben dann geheiratet. Und es wäre zum Vorteil gewesen für beide. Es gibt Ehen, die geschlossen wurden, bevor beide Jesus kannten und Gott hat sie vielleicht auch Zeit versetzt, teilweise 10 Jahre Zeit versetzt, erreicht. Aber ich kenne wirklich keine Ehe zwischen Christ und Nicht-Christ, bei der der Christ nicht lau geworden wäre. Kann ich mich an nichts erinnern. Darum, es sollte im Herrn sein. Und dass eine Frau erst dann frei ist von ihrem Mann, auch andersrum, der Mann erst von seiner Frau, wenn sie gestorben ist, das Thema Ehescheidung haben wir in den letzten 2, 3 Predigten sehr ausführlich beleuchtet. Und hier steht es auch nochmal deutlich. Vers 40, glückseliger aber ist sie nach meinem Urteil, wenn sie so bleibt. Ich denke aber, dass auch ich den Geist Gottes habe. Und damit schließt Paulus dieses Thema, dieses Kapitel ab. Er sagt, ich bin mit Gott unterwegs. Ich bin wirklich der Meinung, dass der Heilige Geist in mir lebt. Ich bin der Meinung, dass das, was ich sage und hier schreibe, von Gott inspiriert ist. Aber es ist nicht sein Gebot. Es ist meine Meinung, mein Urteil. Aber bitte sprecht mir nicht ab, dass ich ein frustrierter alter Mann ist, der bloß, weil er niemand abbekommen hat, euch jetzt solche Ratschläge gibt. Sondern ich mache das, weil ich denke, dass Gott euch diese Ratschläge auch gibt. Weil es ist ja leicht zu sagen, komm, von so einem lassen wir das alles gerne erzählen. Der hat ja selber keinen Plan. Nee, nee. Gott hat ihn inspiriert dazu. Und damit soll das Thema für ihn dann auch fertig sein. Im nächsten Kapitel geht er wieder auf andere Sachen ein. Und damit mag ich jetzt zu drei Fragen kommen, die wir hier gerne nachher noch miteinander besprechen können, die ihr mit nach Hause nehmen könnt, für euch beantworten könnt und die, die jetzt zu Hause zuschauen, die ihr zu Hause besprechen könnt. Drei Fragen, die ihr euch stellen dürft. Die erste Frage: Habe ich Vorstellungen, wie Gläubige sein müssen? Vorstellungen, die nicht biblischen, sondern kulturellen Ursprungs sind. Und für mich ist auch eine Rockerkultur eine Kultur. Für mich ist eine pietistische Kultur eine Kultur. Für mich sind Punks eine Kultur. Habe ich Vorstellungen aus meiner Kultur, wie ein Gläubiger auszusehen hat? Oder sind tatsächlich nur biblische Maßstäbe, die ich anlege? Fragt euch, ob ihr solche Dinge im Kopf habt und im Herzen habt und demnach auch andere beurteilt. Nächste Frage. Habe ich selbst für mich Lebenseinstellungen und Verhaltensweisen, die nicht aus Glauben, sondern aus religiöser Motivation entstanden sind? Ich muss am Tag 10 Kapitel Bibel lesen, am besten vor Sonnenaufgang, weil das das Richtige ist. Ich darf freitags kein Fleisch essen. Ich muss so und so gekleidet sein. Ich muss. Wenn ich aus Glauben heraus Dinge tue, dann ist es aus einer Freiheit heraus, weil Gott mich überführt hat und weil Gott mir auch die Freude dran gibt. Aber es gibt auch Dinge, und reflektiert es mal für euer Leben, die ihr aus religiöser Motivation tut. Guckt, dass ihr davon frei werdet. Und die letzte Frage: Wie lebe ich meinen Beziehungsstatus? Also Single oder verheiratet? Ist meine Beziehung zu Gott durch diesen Status eingeschränkt? Entweder weil ich ihm bloß noch in die Ohren liegt, dass ich alleine bin, oder dass ich ihm bloß noch in die Ohren liegt, dass ich eben einen falschen Partner abgekriegt habe. Oder dass ich mich wirklich nur noch als Single damit beschäftigt, einen Partner zu finden. Oder wenn ich einen Partner habe, nur noch damit beschäftigt bin, meinem Partner alles recht zu machen. Entweder ich hadere mit meiner Situation, oder ich genieße sie total. Aber ich kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Reflektiert eure Beziehungssituation. Beschränkt sie eure Beziehung zu Gott? Und diese drei Fragen mag ich uns allen mitgeben und die muss ich mir auch immer wieder stellen. Und damit mag ich schließen. Ich danke dir, Herr, dass wir die Bibel haben und ich danke dir, dass dein Wort in unsere Situation spricht. Ich danke dir, dass es ein lebendiges Wort ist, dass es offenbart, wo Probleme sind, aber auch Hoffnung gibt, wo wir keine Lösungen sehen. Ich danke dir, dass dein Wort die Wahrheit ist und dass die Wahrheit uns frei macht. Und ich bitte dich durch deinen Heiligen Geist, dass du uns hilfst, unser Leben zu reflektieren, auf das wir in eine Freiheit reinkommen, die du für uns geplant hast. Und dass wir andere freilassen von Vorstellungen, die nicht von dir kommen, sondern die wir uns erfunden haben. Ich bitte dich, dass dein Wort dazu dient, dass wir freie sind und andere freilassen. Amen.